freue mich, dass ich hier sein darf, dass wir miteinander den Gottesdienst feiern können. Gibt es einen Grund, dass ich auf Hochdeutsch rede? Ja, dann ist gut. Dann wechsle ich auf Hochdeutsch und ich möchte beginnen mit einer Geschichte. Es ist eine wahre Geschichte. Ich nenne jetzt den jungen Mann Bill. Die Geschichte hat sich abgespielt in den Vereinigten Staaten, etwa 1930. Das ist eine Zeit, wo viele Familien nicht genug zu essen hatten und wo auch viele junge Männer auf Arbeitssuche waren. So auch Bill. Er war ein junger Mann, stark. Sein Vater war Bauer und so hat er schon früh mit Hand angelegt. Und er ging von einem Nachbarbauer zum anderen und hat um Arbeit gebeten. Ein junger Mann ohne viele Worte. Wenn man gefragt hat, was kannst du, hat er gesagt, ja, ich bin mir gewohnt zu arbeiten und ich kann ruhig schlafen. Was soll man damit anfangen? Ein Bauer hat dann gedacht, ja, ist gut. Ich brauche einen starken jungen Mann. Ich kenne seinen Vater, der kommt von einem guten Elternhaus. Den stelle ich an. Und so kam es auch, dass Bill Tag ein, Tag aus bei diesem Bauer gearbeitet hat. Und in dieser Gegend gab es oft Stürme, aber heftige Stürme. Und Bill hat immer ruhig geschlafen, jede Nacht. Einmal war der Sturm so heftig, dass der Bauer, der wurde gleich aus dem Bett katapultiert, Blitz und Donner fast gleichzeitig und er ist rausgerannt und hat alles nachgeprüft, weil er wusste, jetzt kommt's aber dick. Und hat alles nachgeprüft. Jede Tür, jedes Fenster, alles war verriegelt und fest. Jetzt hat er verstanden, warum Bill gesagt hat, ich kann gut schlafen. Bill war immer vorbereitet auf den Sturm. Er musste nie in der Nacht noch schnell die Türen zumachen oder die Fensterläden sicher befestigen. Wir erleben in unserem Leben viel Schönes. Und wir, die schon ein bisschen älter sind, ein bisschen mehr graue Haare haben, haben schon manche Stürme erlebt. Nicht unbedingt die physischen Stürme, sondern die seelischen, die im Leben mehr Spuren hinterlassen im Herzen. Und wenn man solche Stürme erlebt, dann ist es auch wichtig zu wissen, wo man Schutz hat. Und wie man gut schlafen kann, wo man Geborgenheit findet. Ich möchte heute Morgen das Leben eines Mannes anschauen, ein sehr bekannter Mann, Mose. Ein langes Leben, um die 120, als er gestorben ist. Er war ein Mensch wie du und ich, das vergessen wir manchmal. Er ist ja oft so auf einem hohen Podest oben, so wie unerreichbar, weil er ja so anders gelebt hat als wir. Auch in einer ganz anderen Zeit. Aber sein Zeugnis ist für uns aufgeschrieben worden. Und so möchte ich gleich einfach seine Geschichte zu erzählen beginnen. Er wurde in Ägypten als Sohn hebräischer Sklaven geboren. Und sein Leben war vom ersten Tag an gefährdet. Seine Eltern haben ihn 3 Monate lang bei sich zu Hause verstecken können. Wie sie das gemacht haben, das frage ich mich heute noch. Wie oft baten sie Gott, ihnen den Weg zu zeigen, wie sie ihren Sohn vor dem sicheren Tod bewahren konnten? Weiß man nicht. Gott allein weiß es. Wir lesen im Hebräer Kapitel 11, Vers 23. 23 folgendes, Hebräer Kapitel 11 und dort der Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Mose hatte Eltern, die bereit waren, auch königliches Gebot dem zu trotzen, wenn es gegen Gottes Gebot ging. Sie waren sonst nicht aufmüpfige, rebellische Personen. Ihre Liebe zu Gott, Liebe zu seinem Wort, zu seinem Gesetz, haben das Leben ihres Kindes höher geachtet als das Gebot des Königs. Und so haben sie gegen den Willen des Königs ihr Kind nicht in den Nil geworfen. Sie haben ihn dann im Nil versteckt. Und als wir in Afrika waren, habe ich einmal so ein kleines Körbchen gekauft. Und das war so speziell gemacht, das war noch mit wie eine Art Pech innen drin, also oder Harz ausgekleidet und dann mit Sand überzogen. Und das habe ich dann mit den Kindern ausprobiert. Das schwamm wirklich. Es ging kein Wasser rein, und zwar über mehrere Stunden. Es ging kein Wasser rein. Und ich nehme an, die Mutter Mose muss diese Kunst auch beherrscht haben. Und sie hat einen Korb gemacht und ihren Sohn da hineingelegt. Joschebet muss ihn sehr liebevoll hineingelegt haben nach dem Stillen und ihn dann Miriam anvertraut, die ältere Schwester, und sie ging dann an Nil und versteckte ihn und wartete dort irgendwo im Schilf. Die Tochter des Pharaos, der damals lebte, Hatschepsut, die selber keine Kinder bekommen konnte, fand ihn. Ein Kind schreit, wenn es Hunger hat. Und mit 3 Monaten ist das Schreien schon ziemlich laut. Und sie hat das Kind dann holen lassen und ihre Muttergefühle wurden so geweckt, dass sie das Kind sah. Das hat Miriam in ihrem Gesicht gesehen und kam dann aus ihrem Versteck heraus und hat gefragt, soll ich eine Amme suchen? Und diese Frau hat dann gesagt, ja, geh mal eine Amme suchen. Und so ist sie schnell zu ihrer Mutter gerannt. Mami, Mami, du musst kommen. Die Pharaostochter hat Mose gefunden und sie will eine Amme. Komm, schnell. Und so konnte Joschebet ihr kleines Kind selber erziehen, bis es 12 Jahre alt war. Wie viel, dass sie für ihre Kinder gebetet hat, weiß allein Gott. Und ich denke, ihr Mann mit ihr. 12 Jahre ist eine kurze Zeit, um ein Kind dann in so eine heidnische Umgebung hineinzugeben. Wir lesen im Buch, wie alles begann. Sie setzte alles daran, um ihm, Mose, Ehrfurcht vor Gott sowie Liebe zur Wahrheit und zur Gerechtigkeit beizubringen. Ernst betete sie darum, dass ihr kleiner Sohn vor jedem verderblichen Einfluss bewahrt bleiben möge. Schon früh lehrte sie ihn, sich im Gebet vor dem lebendigen Gott zu beugen. Und wir lesen im 2. Mose, Kapitel 2, Vers 10 folgendes. Und das Kind, und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es wurde ihr Sohn, und sie gab ihm den Namen Mose. Denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Und Mose bedeutet ja gerade das. Mosche. Das heißt, geboren werden. Herausziehen. Herausgezogen aus dem Wasser. Aus dem Wasser, das ihm eigentlich den Tod hätte bringen sollen. Im Nil gab es bekanntlich auch noch Krokodile. Die sind ja sehr gierig. So, Mose wurde jetzt ausgebildet, den nächsten Pharao zu werden. Und die Erziehung, die er zu Hause bekam, hatte seinen Charakter weitgehend geformt. Die ersten 14 Jahre sind eigentlich die allerwichtigsten. Da ist der Charakter geformt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Mütter zu Hause sind für unsere Kinder. dass wir sie erziehen und nicht alles andere. Dass wir unsere Werte, unsere Liebe zu Gott weitergeben und nicht Ungläubige an sie heranlassen, die sie dann formen. Sie wirkte wie ein Schild, die ihn vor dem Stolz der Treulosigkeit und den Lastern schützte. Wir gehen jetzt wieder zurück zu Hebräer. Dort im Kapitel 11 lesen wir Folgendes. Hebräer 11, 24 bis 26. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Mose erkannte schon sehr früh, dass er aus allen Hebräern der geeignetste wäre, um sie aus der Sklaverei zu befreien. Er hatte Kriegsführung gelernt und als zukünftiger Pharao hatte er ein großes Wissen, was Führungsstrategie anging. Aber sein Versuch, sein Volk davon zu überzeugen, ihn als ihren Führer anzuerkennen, schlug fehl. Die Geschichte kennen wir. Er musste wegen seinem Mord an einem Ägypter das Land blitzartig verlassen. Im selben Buch, wie alles begann, steht, doch auch die überstürzte Handlung wendete Gott so, dass seine Absicht erfüllt wurde. Mose war für seine große Aufgabe noch nicht vorbereitet. Erst musste er die Lektion lernen, sich nicht auf menschliche Kraft oder Weisheit, sondern allein auf Gottes Macht zu verlassen. Im Hebräer 11, Vers 27 lesen wir, durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Dieses Vertrauen auf Gott kam nicht einfach so. Es war das Ergebnis vieler Stunden in der Gegenwart Gottes. Wie Jakob hat auch er seine Tat bitter bereut und sich in Gottes schützende Arme geworfen. Denn wer konnte ihn vor den Spionen des Pharaos schützen als Gott allein? Er hatte ja seine Spionen überall hin ausgesandt, auch in die Nachbarländer. Und jetzt verbrachte Mose 40 Jahre lang in Midian als Hirte der Schafe Jethros, des Priester Gottes. In dieser Zeit bekam er die Tochter Jethros, Zippora, und Gott schenkte ihnen zwei Kinder. 40 Jahre, das liest sich so schnell in der Bibel. Ein Vers, 40 Jahre. 40 Jahre, Tag ein, Tag aus, mit den Schafen unterwegs, Hitze, Kälte, Stürme, Gefahr, Wölfe, Bären. Eine lange Zeit. Im selben Buch steht, Menschen hätten auf eine so lange Zeit der harten Arbeit in der Verborgenheit verzichtet und sie als Zeitverlust angesehen. Aber Gott berief in seiner unendlichen Weisheit Mose dazu, 40 Jahre lang den bescheidenen Dienst eines Hirten auszuüben. Mose hatte vieles gelernt, was er wieder verlernen musste. Seine hohe Stellung, der Luxus, das Geheimnisvolle einer falschen Religion, das alles hatte einen tiefen Eindruck auf seine Geistesentwicklung ausgeübt und bis zu einem gewissen Grad seine Gewohnheiten und seinen Charakter geformt. Nur eine andere Umgebung und die Gemeinschaft mit Gott konnten diese Prägung beseitigen. Umschlossen von gewaltigen Bergen war Mose allein mit Gott. Überall stand der Name des Schöpfers geschrieben. Mose schien es, als befinde er sich in dessen Gegenwart und werde von dessen Macht überschattet. Hier wurde sein Stolz hinweggefegt. Mose wurde geduldig, ehrfurchtsvoll und bescheiden. Ein sehr demütiger Mensch. Als er keine eigenen Ambitionen mehr hatte und täglich seiner Aufgabe als Hirte nachging, dann hat ihn Gott berufen. Er wurde von Gott eingesetzt, sein Volk aus Ägypten zu führen, aus der Sklaverei. Und natürlich würde es der Rahmen dieser Predigt sprengen, wenn ich die ganze Lebensgeschichte Mose erzählen würde. Aber ich möchte einen Abschnitt, wo wirklich der gesamte Sturm losging, wo man den Eindruck hat, alle Mächte Satans sind jetzt daran, ihn zu beseitigen. Diesen Abschnitt möchte ich anschauen. Er war einer der schwierigsten seines Lebens als Führer des Volkes. Er wurde vom Volk, seinen eigenen Geschwistern und den Mächtigen im Volk beneidet und angegriffen. Und denken wir, Mose war ein Mensch wie wir, aus Fleisch und Blut. Wir springen zum Kapitel 12 im 4. Mose. 4. Mose, Kapitel 12. Und dort wird uns berichtet, dass Miriam und Aaron gegen Mose geredet haben wegen seiner kuschitischen Frau. Auch wollten sie die Sonderstellung, die Mose vor Gott hatte, nicht anerkennen. Sie meinten, sie würden auf einer Stufe mit ihm stehen. Sie sagten, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Ja, sie waren Propheten. Gott redete mit ihnen wie zu anderen Propheten durch Gesichte, mit Mose aber von Angesicht zu Angesicht. Und wir lesen jetzt im Kapitel 12, Vers 8. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Und er schaut die Gestalt des Herrn. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und in Vers 3 steht noch, aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann oder demütig. Sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Und er ist auf die Knie gegangen, hat nicht argumentiert mit seinen Geschwistern. Er ist auf die Knie gegangen. Und Gott hat das Wunder getan, dass Miriam, die auswärtig wurde, nach 7 Tagen wieder geheilt war und wieder zur Gemeinde, in der Gemeinde aufgenommen wurde. Im Kapitel 13 geht es um die Kundschafter, die ausgesandt wurden, das verheißene Land auszukundschaften. Sie sollten dann berichten und Früchte mitbringen. Von den 12 haben 10 berichtet, das Land ist gut, aber das Volk ist stark, die Städte sind befestigt, es hat Riesen. Und was sie eigentlich sagten, wir können das Land nicht erobern. Und was sagten die 2? Das lesen wir im Kapitel 13, Vers 30. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Er vertraute auf Gottes Kraft. Aber das Volk hörte auf die 10, auf die Mehrheit. Sie glaubten dem Bericht der 10 und sie weinten die ganze Nacht. Wir lesen im 4. Mose, Kapitel 14, Vers 2 bis 4. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Wieder fiel Mose auf sein Angesicht zusammen mit Aaron vor der ganzen Gemeinde der Kinder Israels. Und Josua und Kaleb haben dann mit dem Volk geredet und gesagt, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes und so weiter. Aber die ganze Gemeinde wollte sie steinigen. Wieder ist Mose auf die Knie gegangen und hat gebetet für das Volk. Gott hat eingegriffen und hat diesen Mord an Josua und Kaleb verhindert. Wir lesen jetzt noch, ich erzähle euch, was danach geschah. Gott sagte Mose das Urteil und er sagte es im Volk weiter. Für jeden Tag, dass die Kundschafter im Land Kanaan waren, mussten sie ein Jahr in die Wüste, das heißt 40 Jahre. Alle, die 20 Jahre und darüber waren, würden alle in der Wüste sterben, wie sie es gewünscht hatten. Und an diesem Tag starben noch alle 10 Kundschafter, die das Volk entmutigt hatten. Und wieder trauerte das Volk die ganze Nacht. Aber sie bereuten in ihren Unglauben Gott gegenüber nicht. Das Böse, die sie Josua und Kaleb antun wollten, tat ihnen auch nicht leid. Und am folgenden Morgen machten sie sich auf den Weg, das Land nun doch zu erobern. Sie sagten, wir haben gesündigt und wollen jetzt das tun, was Gott uns gesagt hat. Aber sie hatten nichts bereut. Der Grund, warum sie doch noch das Land erobern wollten, war, sie wollten dem Gericht Gottes entgehen. Sie wollten doch nicht in der Wüste sterben. Und als sie an diesem Morgen sich für den Kampf bereit machten, trat Mose ihnen entgegen und sagte, warum wollt ihr das Wort des Herrn übertreten? Es wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht unter euch. Er ermahnte sie, aber sie hörten nicht auf ihn und wurden von den Amalekitern und Kanaanitern geschlagen und mussten vor ihnen fliehen. Und nicht wenige starben an diesem Tag. Und dann kommt das Kapitel 15. Die Bestimmungen für Opfer im Land Kanaan. Und es ist so wie ein Querbalken in dem Fluss der Geschichte. Aber es steht an der richtigen Stelle. Die Geschichte geht aber weiter mit Kapitel 16. Man könnte denken, das Volk hätte nach dieser schrecklichen Niederlage ihre Lektion gelernt und hätte sich nun vor Gott gedemütigt und ihre Sünden anerkannt. Leider war das nicht der Fall. Der rebellische Geist, der aufrührische Geist war noch in ihren Herzen und führte schließlich zu den schlimmsten Folgen. Und jetzt kommt dieser Sturm, wird jetzt nur noch heftiger. Die Unzufriedenen behaupteten, die beiden Führer hätten sich selbst zu herrschen über die Gemeinde des Herrn aufgespielt, indem sie sich das Priesteramt und die Regierung angemaßt hätten. Sie sagten, ihre Familie hätte kein Recht, sich über andere in Israel zu erheben. Sie seien nicht heiliger als das Volk. Deshalb sollten sie damit zufrieden sein, auf einer Ebene mit ihren Brüdern zu stehen, die Gott ebenso mit seiner besonderen Gegenwart und seinem Schutz ausgestattet hatte. Aber das war nicht wahr. Gott war mit Mose und Aaron, nicht mit den Anführern dieser Rebellion. Das war Korah, Datan und Abiram. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. So wie Satan damals Luzifer genannt, der ein so hohes Amt hatte, der oberste aller Engel war, er begehrte damals die Stellung Jesu. Und so wie er unter den Engeln den Charakter Gottes falsch darstellte, so begann eine Wühlarbeit im Volk. Diese Rotte begann Schlechtes über Mose und Aaron zu reden. Und sie lobten das Volk. Sie hatten schmeichelnde Worte. Friede, Friede, keine Gefahr. Lieb, 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 lieb. Wer im Unrecht ist und eigentlich Tadel verdient, dem ist nichts angenehmer als Mitgefühl und Lob. Auf diese Weise verschafften sich Korah und seine Genossen Aufmerksamkeit und gewannen die Unterstützung der Israeliten. Sie gewannen so die Herzen. Und eine Zeit lang ging diese Wühlarbeit im Untergrund, unbemerkt. Aber bald hatte diese Bewegung stark genug, um einen offenen Bruch zu rechtfertigen. Und so setzte sich Korah an die Spitze der Gruppe und klagte Mose und Aaron öffentlich an. Und die Anklagen waren nicht wenig. Die Anklagen waren, Mose und Aaron wollten über sie herrschen. Mose sei ein Versager, weil er sie immer noch nicht in das verheißene Land gebracht hätte. Er sei habsüchtig und wolle sich an ihren Besitz machen. Mehr noch, sie sollen ihm wie Blinde ausgeliefert sein, damit er mit ihnen machen könne, was er wolle. Wie schnell kann durch Worte der demütigste aller Menschen zum Schlimmsten gemacht werden? Und das nicht nur damals, das kann auch heute noch geschehen. Und am anderen Morgen versammelten sich die 250, die jetzt auch mit Priester sein wollten, bei der Stiftshütte. Und Korah berief jetzt die ganze Gemeinde dorthin. Sie sollten alle seinen Sieg miterleben. Und Gott griff ein. Die Herrlichkeit des Herrn erschien vor ihnen allen. Und diese 52, die wurden augenblicklich getötet. Wieder flehten Mose und Aaron zu Gott um die Errettung ihrer Feinde. Gott sprach dann und er sagte Mose, was er tun würde, dass die Erde sich auftun würde und Korah, Datan und Abiram verschlingen. Und das musste dann Mose dem Volk verkünden. Und ich lese Vers 28 vom Kapitel 16. Und Mose sprach, daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, alle diese Werke zu tun und dass ich nicht aus meinem eigenen Herzen gehandelt habe. Wenn diese sterben, wie alle Menschen sterben und gestraft werden mit einer Strafe, wie sie alle Menschen trifft, so hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn aber der Herr etwas Neues schaffen wird, so dass der Erdboden seinen Mund auftun und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunterfahren ins Totenreich, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben. Und es geschah, dass die Erde sich auftat und sie alle verschlang, samt ihren Familien. Außer denen, die sich entfernt haben vom Lager von Korah. Und wir finden sie dann wieder, die Nachkommen von diesen Söhnen. Da finden wir sie wieder in den Psalmen. Von den Söhnen Korachs, gab es einige wenige, die sich nicht zu ihrem Vater stellten, sondern die sich zu Gott und zu Mose stellten. Und sie haben dann Lieder gedichtet und die sind ganz speziell. Sucht sie in den Psalmen. Man könnte denken, dass jetzt die ganze Gemeinde ihre Sünde einsehen würde, ihre Rebellion gegen Gott und gegen seine Diener und dass sie sich demütigen würden vor Gott. Aber das geschah nicht. Nein, im Kapitel 17 hören wir, dass sie, lesen wir das, Vers 6, am folgenden Morgen aber murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israels gegen Mose und gegen Aaron und sprach, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Sie waren so verblendet, dass sie die Diener Gottes böse nannten und die Anführer der Rebellion gut. Ich lese wieder aus diesem Buch, wie alles begann. Obwohl sie den unwiderlegbaren Beweis für Gottes Missfallen an ihrem Korah und seine Anhängerskurs hatten, wagten sie es, Gottes Gericht Satan zuzuschreiben. Sie behaupteten, Mose und Aaron hätten durch die Macht des Bösen den Guten, den Tod guter und frommer Männer verursacht. Und damit besiegelten sie ihr eigenes Schicksal. Sie hatten die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Sie hatten die Menschen, die Gott gebraucht hat, durch die Gott gewirkt hat, böse genannt. Das Wirken Gottes Satan zugesprochen. Und das Wirken Gottes nicht anerkannt. Wir lesen dann, wie Mose und Aaron in die Stiftshütte, zur Stiftshütte gingen und beteten. Dann hat Gott mit Mose geredet. Entfernt euch aus der Mitte dieser Gemeinde, das ist 17, Vers 10, so will ich sie in einem Augenblick vertilgen. Sie aber fielen auf ihr Angesicht. Und Mose sprach zu Aaron, nimm die Räucherpfanne und tue Feuer vom Altar hinein und lege Räucherwerk darauf und geh schnell zu der Gemeinde und erwirke Sühnung für sie. Denn der Zorn ist vom Herr ausgegangen, die Plage hat begonnen. Und dann nahm Aaron die Räucherpfanne, wie Mose geboten hatte, und lief mitten unter die Gemeinde. Und siehe, die Plage hatte unter dem Volk angefangen. Und er legte das Räucherwerk darauf und erwirkte Sühnung für das Volk. Und er stand zwischen den Toten und den Lebendigen. Da wurde der Plage gewehrt. Und die Zahl der an der Plage Gestorbenen belief sich auf 17.700, außer denen, die wegen der Sache Korahs umgekommen waren, die 52. Ein Riesensturm kam auf Mose zu. Er wurde angegriffen wie noch nie zuvor in seinem Leben. Ihm wurde gesagt, er arbeite mit Satan zusammen, wo er Gottes Diener war. Ihm wurde gesagt, er wäre stolz und hätte sich Macht angeeignet, was ihm nicht gehörte, obwohl er ja diese Aufgabe gar nicht wollte. Und er wirklich der demütigste Mann auf Erden war, der damals lebte. Mich berührt zu sehen, wie er für seine Feinde immer wieder auf die Knie ging. Sogar sein eigenes Leben hingegeben hat. Sein eigenes ewiges Leben war er bereit hinzugeben, damit das Volk nicht ausgetilgt würde. Mich berührt das. Mich berührt das tief. Sein Verhalten denen gegenüber, die so gemein mit ihm waren, die so schlecht über ihn redeten, die so alles verdrehten, was er tat. Und dieses tiefe Vertrauen zu Gott, diese Hingabe, diese Bereitschaft, sich für seine Sache einzusetzen, die kam nicht über Nacht. So eine demütige Haltung ist das Ergebnis vieler Stunden in der Gegenwart Gottes, im Gebet. Und mir ist bewusst geworden, als ich diese ganze Geschichte für mich studiert habe, dass ich noch wie Mose bin in Ägypten. Ich bin stolz und vertraue noch viel zu sehr auf menschliche Macht und Weisheit. Ich habe noch vieles, was ich verlernen muss, weil auch ich von meiner Umgebung, dem bequemen Leben und der zum Teil falschen Erziehung geprägt worden bin. Gottvertrauen, Hingabe an Gott, auch wenn es bedeutet, verfolgt zu werden. Selbstlosigkeit, Selbstverleugnung. Diese Worte, deren Bedeutung kann ich im Alltag noch viel zu wenig ausleben. Wie werde ich handeln, wenn meine Freunde mich verklagen? Wenn es kein Essen mehr gibt auf meinem Tisch, weil mein Bankkonto gesperrt ist. Und wenn ich auf der roten Liste stehe. Oder schwarzen Liste, wie auch immer. Ich halte daran fest, dass die Charakterveränderung, die Mose erlebte, dass Gott sie auch in mir bewirken kann. In jedem von uns. Mose war ein Mensch wie wir. Und Gott ist noch derselbe Gott. Und er ist immer noch allmächtig. Und er kann uns umerziehen. Bei Mose hat die Umerziehung 40 Jahre gedauert. Meine Umerziehung geht schon lange. Und sie ist noch lange nicht abgeschlossen. Aber Gott ist uns Menschen gnädig. Und Gott wird das gute Werk, das er angefangen hat, in uns vollbringen. Das hat er versprochen. Und so können wir in der Mitte vom Sturm, in der Mitte der Anfechtung, in der Mitte vom großen Auseinandersetzungen, können wir zuschauen, wie Gott für uns kämpfen wird, wie er es auch für Mose getan hat. Wir dürfen zuschauen, wie Gott eingreift. Und ich habe den Text, den ich weitergegeben habe, selber nicht aufgeschrieben, aber hier steht der 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Wir wissen, wenn wir den großen Kampf lesen, oder wie es heute heißt, vom Schatten zum Licht, dass Gott das Volk in eine schwierige Zeit hineingeht. Aber in diese schwierige Zeit haben wir, wie damals das Volk Israel, Jesus als unseren Herrn und Heiland zur Seite. Er hat versprochen, immer bei uns zu sein. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und auch mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Was kann uns zustoßen als das, was Gott zulässt? Er hat versprochen, für uns zu kämpfen. Wir dürfen das alles, was auf uns zukommt, ruhig in seine Hand legen. Unsere persönlichen Stürme, auch das, was in unserer Gemeinde geschieht, lokal, global, in seine Hand legen. Er kämpft. Wir dürfen stille sein. Amen.